Es läuft. Hier ist Das Neue.
Ein Podcast von Dine Mills, Zeynep Bosbay und Sascha Ehlert.
Von Das Wetter und dem Theater Neumarkt.
Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, ihr habt gleich eine gute Zeit. Und damit übergebe ich dann an Zeynep. Zeynep Bosbay.
Hallo, ich freue mich natürlich auch sehr, hier zu sein und dass ihr alle hier seid. Ich muss einmal ganz kurz sagen, mein Handy liegt aus zweierlei Gründen hier. Nicht, weil ich sehr unfreundlich bin, sondern einmal, um die Zeit im Blick zu behalten und wegen Notizen, die ich mir in der guten Notize-App gemacht habe und nicht analog. Deshalb werde ich da ab und zu mal raufschielen. Nicht, dass ihr euch wundert. Und ja, ich darf ganz kurz etwas zu Mina und ihrem Debütroman für Seka sagen. Und dann springen wir quasi auch gleich in den ersten Teil rein, den Mina uns vorlesen wird. Und du wurdest 1998 geboren. Du hast Globalgeschichte, Wissenschaftsforschung an der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich studiert, sowie literarisches Schreiben am Deutschen Literaturinstitut in Leipzig. Und das ist dein Debütroman.
Genau.
Alles richtig. Sehr schön. Und ich glaube, bevor ich jetzt anfangen würde, Worte zu suchen für diesen Roman, hören wir einfach gemeinsam einmal rein und suchen danach gemeinsam Worte.
Ja, genau. Ich freue mich sehr auf den Abend. Ich freue mich auf das Gespräch. Und ich lese jetzt was vor, ohne jeglichen Kontext. Seka war im Wasser. Man roch ein Sklavenschiff von Weitem. Je nachdem, wie der Wind stand, eilte der Geruch von Exkrementen und Blut der Ankunft des Schiffs im Hafen der neuen Welt um Stunden voraus. Bei Ankunft wurden die versklavten Männer und Frauen gebrandmarkt und mit dem Kürzel ihres Besitzers versehen, die Konfession derart variabel wie die Flaggen, die auf den Schiffen gehisst wurden, für manche bereits der dritte Name. Das Wasser spiegelt das Licht, das durch das Fensterbad seitlich in die Halle flutet. Ein weiteres Bild, es spiegelt die Farbe der Decke, das Mosaik, seine Muscheln und Delfine. Seka und ihr Vater im Hallenbad. Er hat beide Arme auf den Beckenrand gelegt, auf dem sie sitzt, nackt, maximal zweijährig, mit ihrer Hand auf seiner Stirn. Von ihm ins Wasser geworfen, wartete er, bis sie wieder auftauchte. Das Schwimmen hatte zur Folge, dass sie Muskeln am Rücken spürte, von denen sie vorher nicht wusste, dass sie sie hatte. Das Boy gehörte sie einer Krummhaltung vor. War sie im Wasser, schlug sie mit ihren Beinen stark aus und stieß sich so auch vom Beckenrand ab. Ihr müder Körper schlief danach besser und ging ruhiger durch die Straßen nach Hause. Sie ging jeden Abend zwischen 9 und 10 Uhr ins Hallenbad, wo eine ältere, scheinbar an Demenz erkrankte Frau in ihrer Kleidung unter der Dusche stand und sich freute, wenn man ihr zur Verabschiedung einen schönen Abend wünschte. Das Gerät glitt bis hoch in die Achsel. Man schaute den eigenen Körper hinab. Dann an die Decke, die Lampen, abermals hörte sie Achtung und die Stimme der Pflegerin. Gleich werde es zwei Knalle geben, hörte sie und nickte, als man ihr sagte, das laute Pumpen sei das Vakuum, es sauge Gewebe ein. Man erschrak nicht, man wurde ja gewarnt. Man erschrak trotzdem, ein wenig zeitverzögert. Auf dem Monitor sah sie ihren Puls. Kein Grund, aufgeregt zu sein, sie würden gleich die Nadel langsam rausziehen, vorher noch kurz verschieben. Seka wartete auf den Schmerz. Es folgte ein weiterer Knall. Sie schloss die Augen. Was blieb? Nicht zu unterdrückende Tränen beim Hin- und Herlaufen zwischen dem Badezimmer und dem Korridor. Vom ganzen bisherigen Leben ein Anschwellen der Lippen, die Lidstriche, das Leben in der Rückblende, diese in Slides zergliederten Vorträge, Wardian Cases, Rubber Trees, Amazonas, Frauen in Architektur, unzählige Interessen, Verhängnisse dieser Art. Die Aufnahmen der Kautschukplantagen in Belgisch-Kongo, der aufgeschnittenen Hälse, fehlenden Hände etc. In den 1870er Jahren seien die Samen des brasilianischen Gummibaumes mit Hilfe der Wardian Cases nach Ceylon, Sri Lanka und nach Malaysia verschifft worden, woraufhin der Ausbau der künstlichen Kautschukplantagen folgte. Dieses Bero, Sehen, ihr späteres Setzen, das Wasser, ihre Cultivation, allerlei Werkzeuge. Sowie Ansicht dieser Zeichnung der Wardian Cases und ersten Kisten für Tee, gehandelt im britischen Empire mit China, später Indien, als historische Vorläufer des heutigen Containers. Als das Gerät mit kühlem Metallsensor über die Haut und ihre Brüste glitt, blieb der Geruch seines Haarwachses, der Wunsch, ihn zu vergessen. Manchmal roch sie ihn auf der Straße, in der Tram, auf dem Weg zum Postschalter. Sie drehte sich um und atmete tief ein. Man sah aus dem Garten ihrer Großmutter direkt auf das 3G-Minuten entfernte Memorial Center und die Moschee, die Zelte, die er jährlich zur Bestattung der identifizierten Leichname beigesetzt in bosnischen Fahnen aufgebaut worden. Während sie die Wäsche noch aufhing, die Frage, ob man hingehen werde, ob Maikas Verfassung gut genug dafür sei. Mit ausreichend Wasserflaschen in den Taschen liefen sie über verlassene Grundstücke, ausgebrannte Häuser zur Beisetzung. Zuvor stand Sega vor dem Schrank, wählte ein Kopftuch und suchte Kleidung, die ihre Arme und Beine verdecken würde. Bei der Beisetzung erwartete sie der Anblick militärischer Uniformen. Sie sahen ehemalige Kameraden der Beigesetzten, politische Abgeordnete, die Imame mit Sonnenbrillen, die Familien aus aller Welt, die gespannten Schirme gegen die Mittagshitze, die Wasserflaschen gegen den Sonnenstich. In den Vitrinen ausgelegte Gebisse, Brillen und Schlüssel. Später auf dem Rückweg die hinuntergelassenen Scheiben eines vorbeifahrenden Autos und als sich ihre Großmutter nass vom Schweiß am Straßenrand auf eine kleine Mauer in den Schatten setzte, die Frage, ob man sie nach Hause fahren müsse. Wie fern ihr die Erinnerungen an diese Frauen schien, von denen sie in Artikeln las, wo sie sie doch kannte und wusste, dass sie über ihren Schmerz hinaus auch noch über ein weiteres, anderes Leben verfügten, ein einfaches, in jedem Sinne wirkliches, nicht zu Wort gebrachtes. Genau. Vielleicht mal so viel. Genau.
Danke. Ihr dürft auch gerne applaudieren. Ich dachte, weil vielleicht ja einige von euch dieses Buch noch nicht gekauft haben, dementsprechend noch nicht darin gelesen haben, dass es vielleicht zum Anfang interessant sein könnte, zu erklären, wie dieser Text formatiert ist. Eigentlich ganz vielleicht irgendwie klingt so technisch, aber ich glaube, dass dieser Text nämlich in vielen, in sehr, sehr vielen, so 5 bis 6 bis 7 oder so pro Seite, kleinen Absätzen von 1 bis 5 Zeilen geschrieben ist, ist für das Lesen ja schon wichtig und irgendwie auch für den, für die Art und Weise, wie die Erzählerin denkt und durch diesen Text führt, wichtig. Wann war dir klar, dass sozusagen dein Debütroman genau so geschrieben werden muss?
Das ergab sich aus dem ganzen Material, das da, glaube ich, drin steckt. Und das ist natürlich auch immer eine Zumutung, wenn man sowas liest und vorher keinen Kontext gibt. Aber grundsätzlich ist es so, dass die Protagonistin Seka genannt einen Brief erhält von ihrem Vater, auf dem steht für Seka, und darin enthalten sind verschiedene Fotografien, Bilder jüngster Zeit, und dieser Brief gibt der Protagonistin Anlass, die Bilder auf ihre Geschichte und somit auch ihre eigene Geschichte irgendwie zu befragen. Und was ich vorgelesen habe, ist quasi über viele verschiedene Zusammenhänge hinweg auch, glaube ich, Typ, vielleicht auch sinnbildlich dafür, wie der Text auch gebaut ist. Nämlich wird da, werden verschiedene Themen irgendwie bearbeitet, gestreift, befragt auf Zusammenhänge, auf die Fäden zur Protagonistin selbst. Ja, so.
Und in was für einem Zeitraum hast du das Buch geschrieben? Also wie ist das entstanden? Dadurch, dass, also vielleicht ist fragmentarisch das falsche Wort, aber es arbeitet ja auch mit Entdeckungen, mit einer Recherche. Und da habe ich mich gefragt, gab es vorher die Recherche oder die Geschichten?
Ich glaube, sowohl als auch. Und ich finde das Stichwort irgendwie Entdeckung auch doch sehr wichtig, weil beispielsweise, es werden Entdeckungen gemacht. Sega findet heraus, dass da im Norden von Bosnien so ein Lager war, dass sie sich irgendwie medial erschließt über die Berichterstattung dieser Zeit, aber auch, dass sie dann abgleicht mit ihren eigenen Erfahrungen dieses Ortes und dieser Reisen, die sie gemacht hat dorthin. Was ich eigentlich sagen wollte, das mit diesen Entdeckungen, das gibt dann verschiedene Felder. Also natürlich gibt es so geografische Entdeckungen, so die Nähe zu Bosnien durch dieses Lager und die Idee der Entdeckung allgemein, die dann ausgeweitet wird auf verschiedene Kontinente anhand der Gastarbeiter und des Systems der Gastarbeiterschaft, die eine längere Geschichte hat. Genau. Und der Roman gewachsen ist über die letzten 5 Jahre. So, genau.
Was war der Ausgangspunkt? Also, was war zuerst da? Die Figur oder dieser Wunsch, so Verbindungen herzustellen zwischen diesem Lager, zu Kolonialismusgeschichte und der Schweiz? So.
Zu Beginn waren sicherlich die Fotografien da und Videos, Google-Recherchen, allerlei Dinge und die dann unterbrochen wurden, die Recherchen von eigenem körperlichen Erleben, irgendwie der Erfahrung von körperlichen Veränderungen, irgendwelchen Knoten in der Brust, die gefährlich scheinen, aber man weiß es nicht, ob sie es sind. Diese ganze Recherche in diesem Text, die Seka irgendwie macht und die ich mithilfe dieser Figur mache, werden unterbrochen von so einer konstanten Gefahr oder so einer Ausgesetztheit der väterlichen Gewalt vielleicht auch und die diese Recherche auch begleiten oder anstrengen und vielleicht auch erklären, warum man sich auf Suche oder Erklärung begibt.
Vielleicht ist die Frage für das erste Drittel des Abends noch ein bisschen zu groß. Und das kannst du dann auch sagen und dann gucken wir, ob wir da später nochmal drauf zurückkommen. Aber weil es ja viel ums Entdecken, ums Suchen geht, hast du Antworten auf Fragen gefunden beim Schreiben? Also du musst auch gar nicht sagen, welche, aber nur über so einen langen Zeitraum und einer Parallelität zu der Protagonistin hat dich das auch bei einer eigenen bei eigenen Fragen unterstützen können?
Es war sicherlich, also Erklärungen oder Antworten gibt es natürlich keine, aber oder gab es auch nicht während dem Schreiben, aber es gab sowas wie eine, vielleicht auch eine Antwort auf eine, so eine Art historische Amnesie, die, glaube ich, vielleicht auch irgendwie viele teilen, so insbesondere aus der Diaspora vielleicht, in der die eigene Geschichte zwar irgendwie klar ist, also allgegenwärtig ist, oder aber nicht zum Beispiel Gegenstand in der Schule ist natürlich oder selten in der Uni. Und dieses Projekt ist ja auch erwachsen, irgendwie parallel zum Studium. Genau. Ja.
Also sprich, um so ein bisschen, also weil 5 Jahre Arbeit, hast du zu dem Zeitpunkt, als du angefangen hast, quasi noch in Zürich Globalgeschichte studiert und bist dann während des Prozesses halt nach Leipzig gegangen?
Nee, umgekehrt. Okay. Ich bin nach Leipzig und bin zurückgekehrt und habe dann angefangen, Geschichte zu studieren. Okay. Genau.
Und ist dir, weil so ging es mir natürlich mit einem Filter einer Person, die ich bin, die in Deutschland geboren und aufgewachsen ist und natürlich trotzdem eine Migrationsgeschichte hat, fand ich das extrem interessant, eine Geschichte zu lesen von einer Person, die quasi in der Schweiz geboren und aufgewachsen ist.
Ja.
Und diese Geschichte hat aber eben nicht eine andere Last trägt als die der deutschen Geschichte. Mhm. Weil die zu Recht sich natürlich immer meldet, wenn man irgendwie Dinge sich auf Suchen begibt. Mhm. Und das fand ich irgendwie total spannend. Und da wollte ich fragen, ob dein Leben und Studieren in Deutschland was mit deinem Schreiben in der Schweiz gemacht hat. Und umgekehrt.
Ja, voll gut, voll schön. Weil ja, dieses Buch wäre sicherlich nicht so entstanden, wie es jetzt ist, wäre ich in Deutschland geblieben. Weil ich mir ja schon auch darin die Blöße gebe. Und ich glaube, so in einem deutschen oder so in einem Kontext, in dem ich früher unterwegs war, hätte ich mir beispielsweise so ein Sujet sicher nicht ausgesucht. Da hätte ich mich vielleicht eher so für andere Dinge interessiert. Und dass diese Auseinandersetzung mit irgendwie so dieser Schweizer Örtlichkeit, die ergab sich erst bei meiner Rückkehr quasi. Und das ist mir nicht immer angenehm, aber dann ist es halt doch der Ort, der sich dann so aufdrängt im Schreiben, den man bearbeiten muss, den man befragen muss und der ja vielleicht nicht so sexy ist oder so halt. Genau, aber ja.
Möchtest du noch was für uns lesen?
Ja, also. Die also mit ihr in Verbindung stehenden Orte. Potosí, eine Mine in Lateinamerika. Omarska, ein Tagebau in Bosnien. Die Broken Hill Mine in Sambia und später hinzugekommen eine Saline in Weißenfels an der Saale in Deutschland. Zur Erörterung vielleicht oder zur Erklärung, das Lager in Bosnien, Omarska, wurde im Krieg in den 90er Jahren, also das war eine Mine, in dem Erz abgebaut wurde und das wurde dann während des Krieges zu einem Konzentrationslager in Verwendung mit den gleichen Gerätschaften, also Baggern, die da heute noch rumfahren, weil die Mine nach dem Krieg wieder in Betrieb genommen wurde. Und genau, und ausgehend dieses Lagers gibt es dann so mehrere Stationen in verschiedenen Bergbauregionen, in Potosí, in Lateinamerika oder auch in Sambia. Und dieser Auszug nimmt sich dem Bergbau irgendwie näher an und dem Motiv der Ausgrabung. Aber ja, also die für das nähere Verständnis zurechtgelegten Texte trugen die Titel States of Knowledge, The Co-Production of Science and the Social Order von Sheila Jasanoff oder Infrastructure and Modernity von Paul N. Edwards. Co-Production und Frictions, diese dem wissenschafts- und umwelthistorischen Jargon entnommenen Begriffe, wären Zugänge, mit Hilfe derer sie heute Klarheit schaffen würde, wüsste sie nur wie. Ein Freund von ihr, ein Geologe, sagte Jahre später einmal im Gespräch, zu graben heiße im Grunde etwas zu begehren. Er sagte es beiläufig wie in einem Nebensatz und wies sie darauf hin, dass auch Landschaften vernarben. Man gehe buchstäblich in den Dreck, um Reichtum zu finden. Den Knochen eines Sohnes, Silber, in den Worten von Anne Carson, eine Ehe. Der fossile Schädel Kappe 1 wurde 1921 in einem Bergwerk in Broken Hill gefunden. Sein sogenannter Entdecker war Tom Zwiegler, ein Schweizer, wobei auch ein afrikanischer Bergarbeiter bei der Ausgrabung zugegen war, dessen Name jedoch nicht weiter dokumentiert wurde. Der Fund wurde von frühen Vertretern der Anthropologie zunächst als Typusexemplar des Homo rhodesiensis klassifiziert, später dem Homo heidelbergensis zugeordnet. Nach und nach wurde die Idee, dass der frühzeitliche Mensch in Asien zu finden sei, verworfen. Um die aus den Archiven aggregierten Funde und Fotografien aus den Jahren 1908, 1921 und 1938 mit den entsprechenden Bildunterschriften zu versehen, würde sie 2 Tage aufwenden. Letztlich lauteten sie Bild 1, Fotografie des Broken Hill Skull, auch Kave 1 genannt. Geschätztes Alter ca. 274.000 Jahre. Der Schädel befindet sich im Natural History Museum in London. Bild 3, der Entdecker Tom Zwiegler, ein Schweizer Bergmann, porträtiert vor der Fundstelle in Kapve. Bild 6, der Bau der Rhodesia Railways in Broken Hill. Ferner in der Recherche, auch die ersten Knochen des Neandertalers wurden in einem Steinbruch im Abbaugebiet für Kalkstein im deutschen Neandertal freigelegt, wohl bemerkt von italienischen Steinbrucharbeitern. Kapve las sie galt eines der am stärksten verschmutzten Orte der Welt. Nach der Erschöpfung der Ressourcen im Jahr 1994 seien im Blut der Anwohner klinische Symptome einer Bleivergiftung nachgewiesen worden. In den Jahren 1890 bis 1924 wurde eine Eisenbahn gebaut. Noch heute zeugte das Eisenbahnnetz davon, wie die sambische Landschaft in Gebiete des Begehrens zerschnitten wurde. Ihr war, als wäre die Geschichte der Extraktion, die Entnahme eines Stoffes durch das Einwirken in bestehendes Material, also eine Geschichte seines späteren Transfers. Als gliche sie Segas eigener Vorgehensweise, die eine Herstellung von Verbindungen war. Es war nahezu so, als streiften die Stätten des Abbaus, ob in Lateinamerika oder Bosnien, Fragen der sozialen Ordnung und der Arbeit, als würden sie um ihren Vater kreisen. Auch wenn es ihr dumm erschien, es war, als wären diese Stätten unmittelbar mit ihr verbunden. Es war fast so, als gingen sie die ersten Stunden der Kommodifizierung von Gütern und der Schiffshandel persönlich etwas an. Beim romantischen Dichter Novalis waren es die Salinen seines Vaters. Vor diesem Hintergrund wurde selbst er ein anderer, war er in erster Linie Geologe und Salinentechniker. Hinweise dieser Art. 1784, Ernennung des Vaters zum Direktor der kursächsischen Salinen Dürenberg, Kösen und Artern, in Klammern Salzbergbau. 1797, Am 19.03. stirbt Sophie, später der Bruder Erasmus. Später Beginn des Journals. Wunsch, der Geliebten nachzusterben. Und Beginn des Studiums an der Bergakademie in Freiberg. Novalis habe in der Salinendirektion seines Vaters gearbeitet und ab 1799 zur Erschließung der Braunkohlelagerstätten in der Gegend um den heutigen Tagebau Profen beigetragen. Da Braunkohle als Heizmaterial für die Salzpfanne der Salzwerke in Atern, Dürenberg und Kösen benötigt wurde. Fast so, als würde sie plötzlich beim Sichten des Materials in Räumen stehen, in denen neue Ziehkräfte wirkten, dieser plötzliche Fund des Schädels unter Schweizer Beteiligung. Erst viel später dann die Frage, was die Geschichte einzelner Schweizer oder Deutscher mit ihr zu tun haben konnte und wo sie diese im Spielfeld der Geschichte überhaupt streifte.
Diese Verbundenheit, auf die du gestoßen bist, in der Recherche und im Lesen, also ich finde, die ist, also ich finde die wirklich krass, ne? Also wie du, also wie man so über Kontinente hinweg mit Orten verbunden sein kann oder wie die Protagonistin mit verschiedenen Orten auf dieser Welt verbunden ist. Was bedeutet diese Verbundenheit für dich oder die Entdeckung der Verbundenheit?
Irgendwie ist es so, dass diese Verbundenheit ja keine natürliche ist, sondern sie wird hergestellt und fabuliert. Und dieses Fabulieren irgendwie über mögliche Gemeinsamkeiten oder Verbindungen über Kontinente hinweg, das ist irgendwie ein sehr starkes Motiv oder eine sehr starke Bewegung im Text. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass es irgendwie Trost spendet, aber es bringt andere Gegenden sehr nah. Genau. Ja.
Das mit dem Trost spenden, ja oder nein, ist vielleicht auch interessant, weil, also wie ihr merkt, sozusagen die Themen, die verhandelt werden, sind ja sehr schwer und es lastet quasi, wenn man so will, sehr viel Geschichte auf diesem Text. Und die Frage ist vielleicht, die sich jetzt für Menschen stellt, die jetzt eben 20 Minuten aus dem Buch kennen, aber es noch nicht ganz gelesen haben, inwiefern dieses sozusagen, dieses Herstellen von Verbindungen und auch dann die Verbindung aus der Geschichte der Welt und der Geschichte von Körpern im großen, weiten Sinne und auch in Verbindung mit dem mit dem Körper der Erzählfigur sozusagen, ja, Mist, jetzt habe ich mich...
Nein, ich kann schon folgen, nein, aber ich habe auch so den Eindruck, dass das alles so wahnsinnig trocken wirkt, auch jetzt beim Vorlesen, aber dem ist nicht so, also zumindest nicht in meinem Empfinden während dem Schreiben. Das Faszinierende war irgendwie daran zu sehen, dass es doch Überschneidungen gibt zwischen Orten, die irgendwie ganz fern sind, dieses Omaska, dieses Graben im Boden und dann aber auch die Entdeckung dessen, dass dieses Grabende, diese Extraktion von Material, von Mineralien irgendwie doch auch irgendwie wild ist, währenddessen irgendwie die Protagonistin solche Einschnitte oder so erfährt in ihren eigenen Körper und da selber etwas extrahiert wird. Und das sind alles, da wird die Landschaft, da wird der Boden und der Körper, das werden dann so Orte von menschlicher Intervention oder so wissenschaftlicher Intervention. Und das macht was mit dem Erleben des Körpers zumindest. Nämlich wird er ganz fremd, zumindest für Seka in diesem Text. Das körperliche Erleben steht irgendwie den diametral im Gegensatz gesetzt zu dem irgendwie historischen Entdecken. So.
Ich würde auch sagen, dass also der Text, wenn man ihn liest, alles andere als trocken ist. Also natürlich ist es auch nicht in dem Sinne leicht, dass es irgendwie erbauend ist oder so. Mhm. Aber dieses Verbindung aufmachen, das hat erweckt so eine irgendwie rauschhafte Wirkung auf eine Art, die man aus Texten, die sich mit so viel Geschichte und eben vor allem grausamer Geschichte auseinandersetzt, so nicht kennt. Und das ist irgendwie, und das darin liegt auch eine eigentümliche Schönheit, würde ich sagen. Und daraus eine Frage zu machen, ist natürlich nicht leicht, aber vielleicht bringt mich das zu so einem Punkt, oder nachdem ich auf jeden Fall selbst noch fragen wollte, weil es gibt eine Dichterin namens Anne Carson, die immer mal wieder auch in dem Text auftaucht. Ich kenne von ihr ein Buch, das heißt auf Deutsch Rot einfach. Mhm. Und auch deren Schreiben ist jetzt nicht hat vielleicht eine ähnliche Wirkung. Und ich würde gerne fragen, ob Anne Carson nur für die Figur eine wichtige Rolle spielt oder auch für dich als Autorin dieses Textes.
Anne Carson, ist mir irgendwie schon irgendwie wichtig oder ein Rätsel, weil ich sehr viel Bewunderung habe für ihre Texte, für ihre Vorgehensweise, für die Art und Weise, wie sie natürlich Dinge zusammenschneidet und was Anne Carson kann und sehr, was sie auch sehr witzig macht, ist so ein gewisser Spott gegenüber ihrer Umgebung, den Dingen der Geschichte, Geschlechterbeziehungen, der dann auch wunderschön zum Tragen kommt, beispielsweise auch in Anthropologie des Wassers und so. Genau, und Anne Carson wird auch viel zitiert, insbesondere dann, wenn es im Text um Heartbreak geht, um Liebesschmerzen, die übers Verlassen werden und so ähnlich. Genau, und die kommt immer dann, wird immer dann zitiert, wenn sie die besseren Worte findet, einen besseren Ausdruck, bessere Streitigkeiten zeigen kann, als ich beispielsweise könnte. Genau. Ja.
Und spürst du für diese Texte und Erzählungen und Entdeckungen oder spürt Seka eine Verantwortung?
Wie? Also was für eine Verantwortung? Die
Verantwortung des, also des eine Materials? Verantwortung des Materials und des Weitererzählens. Also wie genau? Das, also wie über das Entdeckte geredet wird und dass es erzählt wird. Und erzählt werden muss oder soll.
Ja, ich verstehe schon so ungefähr, glaube ich. Also Im Text gibt es viel Archivmaterial, vieles, also viel Recherche in Akten, in Dokumenten des Schweizer Bauernverbandes. Wir jugoslawische Bauarbeiterinnen rekrutiert hat in den 60er Jahren beispielsweise. Und was in den Akten ersichtlich wird, ist so eine Art Gewalt an den Menschen, an den Arbeitsbedingungen, also man sieht, dass sie beispielsweise den Pass abgeben mussten, dass die Reisebedingungen erschwert waren, dass die nicht gegeben waren, zeitweise, als sie auf den Höfen in der Schweiz gearbeitet hatten, und dass sie wiederum erst rekrutiert wurden, als die Schweizer Bäuerinnen in die komfortableren Industrien abgewandert sind. Also dahingehend gibt es vielleicht so eine Art Verantwortung, als dass es endlich drin steht in einem Text. Also ja.
Quasi genau. Auch deren Wahrheit, deren Realitäten, die nicht besprochen oder so sichtbar waren.
Ja, also mir zumindest nicht. Aber ja. Vielleicht sind ja Leute mega vertraut mit den Dingen. Genau, aber das fand ich interessant, weil es mir gezeigt hat, dass also mein Bild von Jugoslawien oder halt, wenn es darum geht, hey, ja, woher kommst du oder was ist das für ein weirder Name, das ist dann irgendwie...
Das sagt niemand.
Nein, das sagt niemand, aber das ist natürlich auch ein Gefühl, das man irgendwie hat oder erlernt.
I've been there.
Ja, genau. Nein, aber ich wollte sagen, dass irgendwie, dass die Geschichte nicht nur diejenige des Krieges ist, beispielsweise der eigenen, des Bosnienkrieges oder so, sondern dass die Verflechtungen irgendwie viel älter dann doch sind. Und dass beispielsweise jeder dritte Zahnarzt in der Schweiz in den 60er Jahren aus Jugoslawien war und so. Das sind dann auch so Entdeckungen. Oder dass die ETH, also die Uni, an der ich studiert habe, dass die komische Allianzen geschmiedet hat mit Jugoslawien in den 80er Jahren, weil man irgendwie eine Art Verwandtschaft gesehen hat zwischen Jugoslawien und der Schweiz, nämlich der Blockfreiheit und der Neutralität. Das sind dann so komische Überschneidungen. Und dann gab es so einen Zwischenfall, in dem so ein Militär-Dude an der ETH den Ernstfall, den Guerillakampf irgendwie erprobt hat mit Militäroffizieren in Jugoslawien und da so ein Camp errichtet hat. Genau, für den Ernstfall, falls der Kalte Krieg kein kalter Krieg mehr ist, sondern heißer oder so. Keine Ahnung. Ja.
Ja. es gäbe jetzt natürlich noch sehr viel mehr Fragen, aber wir sind ja auch im Anschluss noch da. Also wenn ihr Fragen haben sollt, An dich, an uns oder so, kommt gerne zu uns. Ansonsten würde ich schon mal vielleicht Danke sagen fürs Zuhören und vor allem dir Danke fürs Lesen und Erzählen.
Danke
und
euch.
Würde gerne euch fragen, liebes Publikum, hättet ihr Lust auf noch eine weitere Stelle aus Minas Buch? Ja. Nicken.
Dann soll ich noch mal lesen, eine kurze Passage?
Ja, unbedingt.
Okay, also. Gut. Also, eine Besucherin eines archäologischen Museums in Kroatien wünschte sich bessere Luft. Dann ein weiteres Bild. Die Fassade eines Hauses mit gewölbtem Toreingang, ausgekleidet mit weißem Stein, vor dem vergitterten Tor steht eine Gruppe Menschen. Mit ihren Händen umfassen sie die Stäbe und blicken in den Innenhof. Seka hält Steine in der Hand und trägt ein rotes Kleid mit weißem Kragen. Sie reicht ihrem Vater bis zum Oberschenkel, sein Blick ist streng, sein Haaransatz bereits etwas zurückgegangen. Sie sind in Zadar und stehen vor einem archäologischen Museum. Holz, Boote, Dinge, vielfach Altes. Er habe sich immer schon für Geschichte interessiert, habe seine Tage früher in Sarajevo zeitungslesend verbracht, Kaffee trinkend, gesprächig, politikkundig sei er gewesen, ein Denker. Eine Besucherin des Museums wünschte sich im Kommentar auf TripAdvisor in jedem Zimmer eine Klimaanlage. Ziemlich langweilig, es gibt dort nicht wirklich etwas Interessantes, schreibt sie, jedoch sei das Personal sehr freundlich und die Toiletten sehr sauber. Die Schäden sah man erst, als der Krieg vorbei war. Senat hatte dunkles Haar, Senat ist Segas Vater, war 1,84 groß und trug gerne Turnschuhe. Seka gab seinen Namen an, als sie ihren Pass verlängern musste. Wohnsitz und Beruf unbekannt. Von der Gemeinde zugewiesenes wöchentliches Essensgeld, 96 Franken. Ihre Mutter arbeitete und verdiente ausreichend Geld für eine kleine Studiowohnung und trug abends die Bücher aus der Bibliothek nach Hause. Ein bloßer Schläger war er nie, war im Grunde sehr sensibel, an den Dingen interessiert, voller Themen, Ideen, glaubte sich missverstanden von so vielen. Genau, und dann, die Wespen scheuchten sie am Tag der Arbeit, dem 1. Mai in Besançon, mit einfachen Handbewegungen weg. Kleine frisierte Motorräder für Kinder dröhnten die Wiesen auf und ab. Es stank nach Benzin, die Erwachsenen unterhielten sich. Seka sammelte Haselnüsse, flocht einen Blumenkranz aus Margeriten. Zur Einbürgerung wurden Feste gefeiert, ein Lamm gegessen, das sich motorisiert drehte, mit Strom versorgt von einer Autobatterie auf dem nächstgelegenen grünen Feld im Friedhof. Seka hielt dem Fotoautomaten den Mund geschlossen, las, man solle nicht lächeln. Man hatte die Schweizer Papiere im Jahr 2011 erhalten, hatte gesagt, in der Schweiz könne man den Kindern eine Zukunft geben, sie ausbilden lassen, ihnen ein Leben bieten. Auf dem Passfoto dieses Licht, das auf den Blick in die schale Linse der Kamera folgte. Ein Gesicht, als wäre man erschrocken. 10 Jahre später kam der erneuerte Pass per Post. Ihr Gesicht war magerer, die Augen waren dunkel geschminkt, die einst kurz geschnittenen Haare wieder gewachsen. Sie war in den 10 Jahren um glatte 9 Zentimeter größer geworden, trug bereits erste Anzeichen von Falten im Gesicht. Hatte sich verliebt, kurz, viele Sehnsüchte in ihrem Körper ausgetragen und für einen Moment frei gelebt. Wir haben auch andere Bilder, erklärte ihre Mutter, als sie ihr eine weitere Kiste aus dem Schrank reichte. Die meisten sind aber verbrannt unten im Haus. Wann ist das Haus verbrannt? Ich glaube 93 oder 94.
Danke. Danke euch.